Ostschweizer Frauen und ihre Geschichte im Mittelpunkt. Neue Ideen, neue Vorstellungen und neue Vorbilder für Generationen. Das ist «Bertha und Gamma», der Podcast von «Helvetia spricht». Mein Name ist Sabrina Lehmann. Schön, bist du dabei. Ja, herzlich willkommen live dort in St. Gallen oder wo auch immer du unseren Podcast hörst. Heute bei mir zu Gast ist Janine Ammann und sie hat einen Beruf, den ich bis vor dem Podcast noch gar nicht gewusst habe, dass es den so überhaupt gibt. Sie ist nämlich ausgebildete Ekelforscherin und arbeitet heute als Lebensmittelwissenschaftlerin am Landwirtschaftlichen Forschungszentrum Agroskop. Herzlich willkommen.
Merci vielmals.
Ekel, habe ich mir dann so überlegt, empfinde ich, wenn etwas mega grusig ist, wenn etwas dreckig ist, zum Beispiel, wenn ja, draussen vielleicht irgendetwas musst putzen, wo nicht so alltäglich ist, da finde ich zum Beispiel grusig. Meine Kinder finden etwas grusig, wenn ich koche, aber das ist ein anderes Thema. Gerade als erstes bei dir, wann empfindest du Ekel?
Ja, das ist eben mega spannend, was du jetzt beschrieben hast. Ekel ist etwas sehr Individuelles. Ich habe bei mir selber gemerkt, ich bin schon lange vegetarisch und je länger ich kein Fleisch gegessen habe, umso grusiger finde ich es. Und ja, das ist, glaube ich, so etwas, was ich wirklich faszinierend finde am Thema Ekel.
Hast du früher andere Sachen grusig gefunden als heute?
Ja, das verändert sich schon ein bisschen mit der Zeit. Eben, das mit dem Fleisch ist jetzt etwas, was ich spezifisch sagen kann. Das habe ich früher eigentlich gar nicht grusig gefunden und es hat sich dann so ein bisschen entwickelt. Und sonst, es gibt natürlich auch viele Sachen, die man einfach ganz generell grusig findet. Das, was du gesagt hast mit der Hygiene und so, das ist sehr verbreitet. Und eben, was so mit Lebensmitteln zu tun hat, das ist zum Teil sehr individuell.
Komm, wir fangen mal ein bisschen von vorne an. Jetzt sind wir mit dir eingestiegen. Das ist cool, da kommen wir sicher noch mal drauf zurück. Du bist 34. Mhm. Du bist so ein bisschen an verschiedenen Orten aufgewachsen. Zuerst einmal im Luzernischen, dann bist du in Thurgau gekommen. Erzähl doch mal schnell, so, wo du daheim gewesen bist.
Ja, meine Familie väterlicherseits kommt aus dem Thurgau. Und die sind dann, also mein Vater ist mit seiner Familie dann irgendwann ins Luzernische gezogen und hat dort meine Mami kennengelernt.
Du machst den Mischmasch im Dialekt,
he? Genau, mein Dialekt ist ein Mischmasch. Ich bin dann lang, also als Kind bin ich im Luzernischen aufgewachsen, habe dann auch eine Zeit lang im Wendlibuch gewohnt und später sind wir dann in Thurgau und haben dann in Kreuzlingen gewohnt. Da habe ich noch ein bisschen den Thurgauer Dialekt aufgenommen. Nochmal später sind wir dann auf Zürich gezogen und ja, auch dort habe ich etwas mitgenommen vom Dialekt. Und
aber so deine Schulzeit hast du eigentlich zu Kreuzlingen verbracht, zum grossen Teil, gell, hast du mir gesagt?
Ja, also ich würde sagen, ich habe vor allem eine sehr prägende Zeit in Kreuzlingen verbracht. Das war gerade so ein bisschen die Kanti-Zeit.
Teenie-Jahr.
Ja, genau, Teenie-Jahr. Genau, ja.
Du bist nach der Kanti in so eine Berufswahl gegangen und dann bist du an die ETH gekommen, hast Lebensmittelwissenschaften studiert und du hast mir erzählt, dass das so recht speziell war, der Moment für dich, also die ganze Berufswahl. Erzähl doch mal, wie das so war. Also ich glaube jetzt nicht, dass du von Anfang an gewusst hast, ich will Lebensmittelwissenschaften studieren, das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen eins zum anderen gekommen.
Absolut, ja. Meine Eltern haben beide nicht studiert. Und sind aber immer sehr unterstützend gewesen in der Berufswahl. Und sie haben immer gesagt, mach, was dir Freude macht. Egal, für was du dich entscheidest, wir unterstützen das. Und das habe ich extrem wertvoll gefunden, weil das hat mir auch irgendwie den Raum gegeben, um wirklich überlegen, also ich kann das auch müssen. Ich musste selber überlegen, was will ich eigentlich. Und ich habe schon sehr früh also ich glaube, ich bin eher so ein bisschen der Typ Generalistin. Ich habe sehr früh sehr viel oder sehr breite Interessen gehabt. Und das macht natürlich Berufswahl nicht einfacher. Mhm. Ich habe dann aber gemerkt, ich habe ein sehr starkes naturwissenschaftliches Interesse. Und so ein bisschen über das Ausschlussverfahren bin ich dann irgendwie auf die Lebensmittelwissenschaften gekommen. Unter anderem, weil es eben auch so breit ist und das reflektiert sehr schön meine breiten Interessen.
Also, kannst du da vielleicht ein bisschen genauer beschreiben, wie du auf das gekommen bist? Also, was hat dich konkret interessiert an diesem Gebiet?
Ja, eben die thematische Breite hat mich sehr interessiert. Das ETH-Studium hat halt Mathe, Chemie, Bio, all die naturwissenschaftlichen Fächer. Aber gleich ist es auch sehr, also gerade Lebensmittelwissenschaften, finde ich, ist etwas sehr praxisorientiert. Das ist mir auch immer wichtig. Ich glaube, ich bin eher so ein bisschen Macher-Natur und versucht nicht mehr den Sinn hinter der Sache zu sehen. Und da habe ich auch so, von Anfang an so ein bisschen eine Vision gehabt. Ich habe gewusst, es geht in Richtung Lebensmittel und Lebensmittelindustrie vielleicht. Und ja, das war dann auch so ein bisschen eine Berufsperspektive, die mich angezogen hat.
Du hast mir erzählt, als wir miteinander telefoniert haben, dass es in deinem Studiengang hat, ist es relativ ausgeglichen, 50-50 Frau, Mann. Trotzdem ist es an der ETH, hast du mir gesagt, eben, ja, schon eher so eine Männerdomäne. Wie war das für dich, als du das erste Mal an den Campus gekommen bist?
Ja, es war schon speziell. Ich erinnere mich noch gut. Ich habe dann die Gelegenheit genutzt von einem Besuchstag. Also gerade an der Kante ist das recht beworben worden, dass man halt auch mal an die Unis geht und die Studiengänge anschauen, die einem interessieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann an die ETH gegangen und habe ein paar verschiedene Studiengänge angeschaut, die mich interessiert haben. Und es ist wirklich so, für mich ist das so ein bisschen der Klischee-Moment gewesen. Eben, ich komme aus einem nicht-akademischen Haushalt. Und was man halt so ein bisschen über die ETH erzählt, ist, dass es so ein bisschen die Männerdomänen ist und dass dort der grosse, dünne Physiker rumläuft, der klassische Nerd. Und so ist es dann irgendwie auch gewesen. Ich bin dort hingekommen und habe irgendwie gesehen, dass es vor allem Männer hat. Und ja, das war auf eine Art schon ein bisschen speziell gewesen, aber...
Die hast du auch gleich gesehen?
Ja, es hat mich nicht abgeschreckt.
Da kommen wir nachher, glaube ich, schon nochmal drauf zurück. Von den Lebensmittelwissenschaften, ist einfach auch so ein halbelanges Wort, bist du nachher weitergegangen, hast du so ein bisschen durch Zufall eine Ausschreibung gesehen für ein Doktorat in Ekelforschung. Mhm. Jetzt, hast du gewusst, dass es die Ekelforschung gibt? Ich nehme an schon, oder? Oder ist das für dich auch, noch, das ist auch Neuland gewesen? Also jo. Bin ich nicht so ganz weg?
Ja, ich glaube, das war wirklich einer der glücklichen Zufälle in meinem Leben. Ich bin nach dem Studium, nach dem Master, also ich habe schon nach dem Bachelor habe ich das Praktikum gemacht, weil es mir wichtig war, auch mal zu schauen, was man mit dem Studium in der Praxis machen kann, weil das Studium doch eher so ein bisschen theoretisch ist. Und dann im Master habe ich eigentlich immer zum Studium, begleitend zum Studium ein bisschen gearbeitet. Ich war dann in einem Labor als studentische Hilfskraft. Und als ich dann den Master fertig gemacht habe, hatte ich die Möglichkeit, dort einzusteigen, Vollzeit. Und das war super, weil es halt auch den Berufseinstieg mega erleichtert hat. Und es hat mich auch total interessiert. Und es war genau das, was ich zu dem Zeitpunkt machen wollte. Es war so 50-50, Laborarbeit und Computerarbeit. Mhm. Und irgendwie hatte ich so ein bisschen den Anspruch, mal, ich möchte etwas Praktisches machen mit der Handschaft, auch im Labor können tätig sein. Und das war mega toll. Und dann, so nach 2 Jahren, habe ich gemerkt, im Labor, das ist irgendwie, es ist halt sehr stark chemisch. Und ich interessiere mich stärker für Ernährungsthemen und habe das dann irgendwie auch gemerkt, dass das zwar schon spannend ist, aber es ist einfach nicht mein Herzblut. Und dann habe ich angefangen, so langsam ein bisschen umzuschauen, was es für andere Möglichkeiten gäbe. Und es ist mega lustig, weil ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich irgendwann ein Doktorat mache. Mhm. Und es ist wirklich per Zufall, habe ich die Ausschreibung gesehen, weil das ist ein ganz normales Stelleninserat gewesen. Ich habe einfach geschaut, was es für Stellen an der ETH hat und habe dann per Zufall die Stelle von dem Doktorat gesehen und habe gedacht, wow, Ekelforschung, das klingt mega spannend. Und es hat auch total nach meinem Profil getönt, weil sie haben 2 Personen gesucht und die eine war mehr psychologisch ausgerichtet und die andere mehr lebensmittelwissenschaftlich. Und dann habe ich gedacht, das bin ich.
Und dann hast du dich einfach beworben, das Blaue raus sozusagen?
Ich habe mich einfach beworben, das ist meistens so meine Strategie, einfach mal probieren und dann schauen, was passiert.
Ekelforschung, ist denn auch grusig?
Ja.
Erzähl doch mal ein bisschen aus deinem Alltag.
Ich kann mich noch mega gut erinnern, meine erste Studie, die ich gemacht habe, im Doktorat, war ein Experiment mit einem Eye-Tracker, also wo die Leute ins Labor kommen, Bilder anschauen und die Kamera misst ihre Augen. Mhm. Also du kannst dann einerseits sagen, was sie jetzt genau anschauen und andererseits, ob sich zum Beispiel die Pupillengrösse verändert. Und für die Studie musste ich natürlich Bilder suchen, die geeignet sind. Und ich weiss noch genau, wir hatten so ein 3-4er-Büro. Und dann hockst du einfach einen Nachmittag lang dort und tust grusige Bilder im Internet recherchieren. Und irgendwann ist der Zeitpunkt, wo der halt selber fast ein bisschen komisch wird auf dem Magen, weil du einfach genug grusige Bilder gesehen
hast. Also grusige Bilder, was muss man sich da vorstellen? Was hast du da gesucht?
Also ich muss vielleicht noch spezifizieren, es ist um Ekel in Bezug auf Lebensmittel gegangen.
Mhm. Also vergammeltes
Zeug, nicht irgendwie Wunden oder Blut oder solche Sachen, sondern wirklich Lebensmittel. Ja, verdorbene Lebensmittel, Schimmel, halt alles, was man optisch sieht. Mhm. Aber auch viele kulturelle Sachen. meine, viele Leute finden irgendwie Insekten grusig oder eben so ein bisschen die kulturellen Sachen, irgendwie Hühnerbeine oder Zamponi oder so etwas.
Und wie war das noch, wo die Leute, die ja eigentlich sonst sich nicht mit so grusigen Bildern beschäftigt haben, da angeschaut haben? Also ist es denen gleich gegangen wie dir oder sind die da empfindlicher gewesen?
Also ich würde mal sagen, Lebensmittel generell ist etwas sehr Dankbares, weil ich finde, es ist deutlich weniger grusig, als wenn du jetzt eben irgendwie Bilder von Wunden und so Sachen müsstest anschauen. Ja, wir haben dann natürlich schon ein bisschen probiert, die Bilder irgendwie so ein bisschen abzustufen, dass nicht alles mega grusig ist, sondern es wirklich so Bandbreite abdeckt. Dass nicht jedem schlecht wird. Ja, genau. Also es ist niemandem schlecht geworden.
Ja. Ekelforschung, du bist nachher weitergegangen. Du hast wie gemerkt, dass dir die Forschung recht gut liegt während dem Doktorat. Und dann ist so die nächste Station gekommen.
Ja, genau. Ich habe das Doktorat gemacht und habe im Zuge von der Doktorarbeit dann gemerkt, die Forschung ist irgendwie schon mega cool. Ich habe das Gefühl, ich bin eher so ein bisschen ein kreativer Typ und Forschung ist für mich einfach eine mega kreative Arbeit, weil du hingehst und überlegst, ich habe jetzt das Problem, wie löse ich das oder wie beantworte ich die Forschungsfrage, und das finde ich einen mega kreativen Prozess und das
finde ich mega lustig. Cool. Ich als Laie wäre nie auf die Idee gekommen, zum Forschung als kreativ betiteln. Finde ich mega cool, dass du das so erklärst. Ja, vielleicht geht es ja anderen auch so, die da zulassen. Und dann?
Dann habe ich gefunden, nach dem Doktorat ist immer so ein kritischer Zeitpunkt, wo man sich entscheiden muss, was mache ich jetzt? Weil die meisten Forschungsstellen gibt es nicht so viel, die meisten gehen irgendwo in die Industrie. Und für mich ist wirklich klar, ich wollte jetzt das probieren, ich wollte schauen, ob ich in der Forschung kann weiterarbeiten. Ich bin dann noch ein Jahr geblieben in der gleichen Gruppe als Postdoc und habe mich dann aber nachher noch auf eine Stelle beworben bei Agroscope, wo ein komplett anderes Thema war. Dort ging es um Smart Farming gegangen, aber sie haben jemanden gesucht mit einem sozialwissenschaftlichen Hintergrund, den ich ja vom Doktorat her hatte. Und habe ich gefunden, wieso nicht? Probieren wir das mal. Smart Farming ist ein mega interessantes Thema.
Smart Farming, müssen wir vielleicht schnell ein bisschen erklären, oder das ist so der Bauernhof von der Zukunft. Wie kann man effizienter arbeiten, wie kann man auch besser arbeiten, dass man weniger Pestizide braucht, mit Computerhilfsmitteln, so Sachen, oder?
Genau, es geht ganz generell um neue Technologien in der Landwirtschaft, also irgendwie ein Melkroboter oder Drohnen, Hackroboter, solche Sachen. Und in dem Projekt ist dann konkret darum gegangen, zu schauen, was so Treiber und Hürden sind für die Adoption von diesen Technologien, also wieso man es einsetzt oder wieso eben nicht.
Weißt du jetzt dort genau deine Aufgabe heute? Also du hast mir gesagt, du machst Befragungen, du tust einen Haufen so Studien machen. Weißt du genau das Gebiet? Erzähl doch mal ein bisschen, weil es ist ja eigentlich hochaktuell.
Ja, also mittlerweile arbeite ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin und stellvertretende Gruppenleiterin. Und mein Themenbereich ist vor allem Politikevaluation. Also ich bin jetzt wieder mehr im Bereich Lebensmittel unterwegs. Forschungsfokus ist vor allem Nachhaltigkeit, also nachhaltige Ernährung. Und es geht um Sachen wie, welche Politikmassnahmen helfen, dass wir uns nachhaltiger ernähren und wie effektiv sind die verschiedenen Massnahmen. Und, ja, das sind so ein bisschen. Und Food Waste ist auch ein grosses Thema.
Food Waste ist ja auch bei dir.
Genau.
Wie fest hilft dir da dein Ekelforschungshintergrund?
Ja, gerade bei Food Waste ist es natürlich ein Megathema. Wir haben damals noch an der ETH in einer Studie können zeigen, dass Leute, die ekelsensibler sind, also die stärker und auf mehr Sachen reagieren, auch mehr Food Waste produzieren. Und so Zusammenhänge sind natürlich mega wichtig und das versuche ich auch zu berücksichtigen, wenn wir eben Food Waste untersuchen und schauen, wie man könnte Food Waste reduzieren.
Da geht es wahrscheinlich auch eben um so kleine Änderungen wie Ablaufdatum, weil ja ein Haufen Leute Sachen fortwerfen, wenn es abgelaufen ist, zum Beispiel so Sachen, oder?
Genau, ja. Ja, und wir haben auch gesehen, eben in der gleichen Studie, dass gerade Leute, die sehr ekelsensibel sind, vielleicht ändert sich auf Ablaufdaten stützen, weil das halt so ein bisschen. Es ist relativ sicher, ja. Du musst es nicht probieren, du musst nicht dran schmecken und dann ist es vielleicht grusig, sondern du schaust einfach aufs Datum und sagst dann ja oder nein.
Hat sich dein Essverhalten, jetzt abgesehen davon, dass du Vegetarierin bist, hat sich da verändert, seit du dich intensiver mit dem beschäftigst?
Also jetzt mit Ekel oder mit Food Waste?
Ja, vielleicht mit beidem.
Nein, ich habe eigentlich nicht so das Gefühl. Also, ja, ja doch, vielleicht schon. Also, ich denke, das Bewusstsein nimmt schon zu, weil du, oder, also, weil ich eher dann auf gewisse Aspekte schaue, wo wir vorher vielleicht nicht so bewusst gewesen sind.
Nachhaltigkeit zum Beispiel.
Ja, und ich muss vielleicht auch sagen, Nachhaltigkeit ist etwas, das ist mir immer sehr wichtig gewesen. Ich glaube, es war auch mit dem Grund für die Studienwahl und eben auch Forschungsschwerpunkte zu merken, das ist irgendwie so ein bisschen das Kernthema bei mir.
Du hast mir erzählt, dass du in so einem klassischen Rollenfamilienmodell aufgewachsen bist. Also deine Mama war Hausfrau, dein Papi hat das Geld verdient, so ein bisschen überspitzt gesagt. Und du bist so die erste von der Familie, die studieren gegangen ist. Erzähl doch mal, das war für dich, glaube ich, recht speziell, so wie du mir erzählt hast, gell?
Ja, also ich glaube, so Sachen fallen einem erst im Nachhinein auf. Mhm. Ich habe es vorher gesagt, eben, ich bin in einem sehr unterstützenden Umfeld aufgewachsen und ich habe das auch sehr wertvoll gefunden. Und ich habe dann erst später gemerkt, dass das eigentlich gar nicht so selbstverständlich ist, dass ich einen komplett anderen Weg eingeschlagen habe. Und ich habe es auch noch interessant gefunden, dass das irgendwie gar nie ein Thema war. Das war nicht etwas, was ich mir überlegt habe. Ich bin immer meinen Interessen gefolgt und habe das gemacht, was ich für richtig gehalten habe. Und habe dann erst später gemerkt, also mittlerweile bin ich auch selber verheiratet, und habe dann erst später gemerkt, dass sich das dann irgendwie alles so ein bisschen ergeben hat.
Du hast mir, als wir telefoniert haben, hast du mir gesagt, irgendwann hast du wie gemerkt, hey, ich mache ja da ganz anders als meine Familie, und das war so ein bisschen ein Gewöhnungsprozess auch für dich. Wie ist das heute?
Ich denke, so die ganze Rollenmodell ist etwas, was mich sehr stark beschäftigt, weil ich auch sehe, mir ist Gleichstellung sehr wichtig. Mhm. Und ja, ich finde, es ist mega wichtig, dass alle die Möglichkeit haben, das Modell zu leben, wo sie wollen. Und dass sie in einem Umfeld sind, wo sie das auch können.
Du hast als Kind Schach gespielt, wenn man gerade schon so Rollenmodelle und so schwätzt. Und du hast mir auch erzählt, also das ist jetzt auch nicht gerade etwas, wo jedes Kind gerade auf die Idee kommt, sage ich jetzt mal. Du hast Kreuzlingen Schach gespielt, im Verein dort, nehme ich an, oder im Club, oder weißt du das?
Ja.
Wie bist du auf das gekommen?
Mein Papi hat früher mit einem Kollegen Schach gespielt und ich habe einen Bruder. Mein Bruder und ich haben dann gefunden, das ist mega spannend, wir wollen das auch lernen. Er hat uns das dann beigebracht. Und ich weiss nicht mehr genau, wie das gegangen ist, aber es hat so ein bisschen eins zum anderen geführt und wir sind dann beide in den Schachclub gegangen. Und das war auch so ein Moment, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, Schach ist etwas, was eigentlich nur Männer machen.
Buben und Männer. Ja. Also du warst ja ziemlich allein gewesen, als Mädchen dort mal.
Ja, es gibt auch speziell noch eine Mädchen-Kategorie.
Also, du hast auch ein Turnier mitgemacht, muss man sagen, genau.
Ich habe auch ein Turnier mitgemacht, genau. Und ja, eben weil es so wenige Frauen und Mädchen gibt, die das machen, gibt es speziell noch eine Mädchen-Kategorie. Und ja, dort habe ich dann auch gemerkt, ja, irgendwie eben, es gibt irgendwie nicht so viele Mädchen, die das machen.
Aber du hast auch gemerkt, ich kann das recht gut, oder?
Ja, sonst hätte ich es wahrscheinlich schneller nicht mehr gemacht. Nein, es ist auch etwas gewesen, wo mir sehr Spass gemacht hat. Und auch das Spielen im Club habe ich mega cool gefunden.
Du hast mir gesagt, wo du gemerkt hast, hey, ich bin da fast allein als Mädchen. Also eben, wenn andere vielleicht abgeschreckt werden, dann hast du gedacht, nein, also sicher nicht zuerst recht, oder? Da ist dir, glaube ich, so ein bisschen geblieben.
Ja, als Mädchen ist mir nicht so stark aufgefallen, habe ich das Gefühl. Aber später, als ich dann älter wurde, gerade so als Teenager, ist es mir immer mehr aufgefallen, dass das irgendwie schon noch speziell ist, dass ich oft einfach die Einzige bin. Eben jetzt im Club haben wir auch oft im Team irgendwie Wettkämpfe gemacht und so. Und dann war ich halt immer die einzige Frau gewesen. Und ja, so rückblickend habe ich das Gefühl, das ist etwas, was mich eigentlich nie abgeschreckt hat. Ich bin, glaube ich, immer ein bisschen jemand gewesen, der gerne Sachen gemacht hat, die nicht alle anderen machen. Und wenn, dann hat es mich eigentlich, wie du gesagt hast, eher motiviert, weil ich gefunden habe, hey, da braucht es eigentlich noch ein paar Frauen.
Du bist eine Weile lang Co-Präsidentin von der jungen GLP. Mhm. Dort auch ziemlich auf einsamer Flur als Frau. Dort ist ja eigentlich dein Gedankengang der gleiche gewesen?
Ja, eben, ich habe es vorher gesagt, Nachhaltigkeit ist etwas, was mich immer sehr angetrieben hat. Irgendwann habe ich dann gefunden, statt immer nur darüber reden, mache ich jetzt mal etwas. Bin dann mal schnuppern in der jungen GLP. Und in der ersten, und sie sind mega offen gsi und haben mich sehr herzlich aufgenommen. Ich bin noch nicht Mitglied oder gar nicht gsi. Und das hat mich total fasziniert, dass das Gemeinschaftsgefühl und alle setzen sich so ein bisschen für ein gemeinsames Anliegen ein, sind alle so ein bisschen, eben Nachhaltigkeit ist etwas, was allen wichtig ist. Und das war gerade so eine Phase, gewesen, wo die vorherige Co-Präsidentin zurückgetreten ist und dann hat es im Vorstand nur noch Männer gehabt.
Und dann bist du gekommen.
Dann bin ich gekommen. Ich habe gefunden, das geht irgendwie nicht. Und weil es mir eben so gefallen hat, es hat auch wieder mal so ein bisschen eins zum anderen geführt, dann bin ich dort und habe gefunden, da bleibe ich noch ein bisschen.
Bist denn du eine Schlagfertige? Hast du diesen Männern immer eine Parole bieten?
Nein. Also, ich weiß nicht, ich würde mich jetzt eher als nicht so schlagfertig einstufen.
Aber du bist nachher auch verantwortlich für die neuen Mitglieder dort. Mhm. Und das hat, glaube ich, Früchte getragen. Also,
genau, das ist...
kannst du offenbar.
Ja, neue Mitglieder ist etwas, wo mir selber sehr wichtig ist, weil ich eben genau selber die Erfahrung gemacht habe. Ich bin dort gekommen, ich bin herzlich aufgenommen worden, das ist mega wichtig. Und ich habe dann gefunden, ich finde es mega wichtig, dass die neuen Mitglieder, die kommen, auch sehen, dass wir ein Co-Präsidium sind, dass wir auch eine Frau haben. Mhm. Und weil ich das auch gerne gemacht habe, habe ich gesagt, ich übernehme das. Und ja, ich weiß nicht, mein persönlicher Eindruck ist schon, dass das auch hilft, wenn man eben die Sichtbarkeit kann schaffen kann.
Das ist ja auch so ein Ziel von dem Podcast, oder so Sichtbarkeit schaffen. Da haben wir auch darüber geredet, schon, wo wir miteinander telefoniert haben, wo du so wie gefunden hast, ja, Fachmagazine sind so ein schwieriges Kapitel, oder? Häufig sind einfach Männer auf dem Titelbild. Ist das etwas, was dir früher schon aufgefallen ist oder erst so im Laufe der Zeit?
Ich habe schon das Gefühl, die Sachen fallen mir, je älter ich werde, umso mehr auf. Also ich glaube, so mit dem Alter hat es schon eine gewisse Sensibilisierung gegeben. Auch gewisse Schritte im Leben, also zum Beispiel, wo ich geheiratet habe vor 2 Jahren, habe ich auch plötzlich gemerkt, irgendwie ist der Mann und die Frau einfach nicht gleich. Also zum Beispiel ist es völlig normal, dass mein Mann die Steuererklärung bekommt und ich einfach finde, ja, ich mache schon nicht so gerne Steuern, aber ich möchte gerne selber entscheiden, wer die bekommt. Ja. Oder ich habe mal eine Versicherung abgeschlossen für uns beide. Und die Unterlagen gehen einfach automatisch an ihn, obwohl ich die Versicherung abgeschlossen habe.
Und das ist ein lustiges Thema. Haben wir bei der letzten Folge auch gehabt, wo Demin Falk auch gesagt hat, Post käme ein Mann. Genau, ah, ja.
Ja.
Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ja, das. Und eben auch so mit dem Alter. Ich habe auch das Gefühl, seit ich so die kritische Marke von 30 überschritten habe, kommen einfach auch ein bisschen andere Themen auf. Und als Frau habe ich das Gefühl, ist man auch immer so ein bisschen... Man wird immer ein bisschen nach der Familienplanung gefragt und ich habe das Gefühl, bei meinem Mann ist das nicht so. Ihn fragt niemand nach der Familienplanung oder generell, ich glaube, das ist einfach etwas, wo eher dann Frauen abbekommen als die Männer.
Du hast ja mal ein ganz krasses Erlebnis gehabt bei einem Geschäftstreffen eigentlich. Magst du uns vielleicht erzählen?
Ja, also ich bin in einem beruflichen Kontext zusammen mit einem Arbeitskollege, in einem Kaffee gehockt. Und wir haben irgendein Event geplant oder so etwas. Und dann haben wir halt so ein bisschen Smalltalk geführt. Und dann aus dem Nichts sagt er so zu mir, ich weiß nicht mehr, ob es eine Frage oder eine Aussage war, nein, ich glaube, es war eine Frage. Dann fragt er mich, wie kommt das eigentlich, dass junge, attraktive Frauen sich für ein Thema wie Ekel interessieren und zu dem forschen. Und dann habe ich zuerst mal leer geschluckt und gedacht, ist das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung?
Wie hast du reagiert?
Ich weiß nicht mehr genau, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber irgendwie, das ist auch etwas, das beschäftigt mich heute noch, weil ich es auch irgendwie so krass finde, in was für eine Rolle mir als Frau gestellt wird. Weil irgendwie zeigt ja die Frage auf, dass er findet, dass sich Frauen mit schönen, hübschen Themen sollen beschäftigen und Ekel eher ein hässliches Thema ist, wo...
Darum bei den Männern. Das ist auch ein bisschen fies.
Ja. Ja, ich weiss nicht, aber das ist irgendwie genauso der Gegensatz, wo die Frage ein bisschen suggeriert. Und das finde ich total problematisch.
Du hast ja noch ein paar so Erfahrungen gemacht, auch so eben, dass man dich eher fragt, ja... Du hast studiert, du bist zwar verheiratet, aber Kind gibt es ja eh nicht. Oder so die Kommentare sind auch so etwas, wo dir so ein Dorn im Auge sind.
Ja, das ist so ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe. Ich finde, ob Mann oder Frau, man soll selber können entscheiden, welches Rollenmodell das man lebt. Und die ganzen gesellschaftlichen Vorstellungen oder Erwartungen, wie etwas sollte sein, das finde ich mega schwierig.
Findest du, dass die gesellschaftlichen Vorstellungen immer noch mega krass sind? Oder sind die vielleicht im ländlichen Gebiet noch ein bisschen anders? Aber du schaffst das Adorf, sind die vielleicht das Adorf noch ein bisschen anders als in der Stadt Zürich? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
Also ich wohne schon seit Jahren in der Stadt und weiß nicht, also ich kann nicht so genau beurteilen, wie der Unterschied zwischen Stadt und Land ist. Aber generell habe ich das Gefühl, so die sehr viel traditionelle Ansichten sind schon noch sehr verbreitet. Also es ist zum Teil wirklich noch überraschend, irgendwie, was für Fragen dass man dann bekommt. Ich kann mich auch noch erinnern, wie ich mal an einer Konferenz war. Und dann ist einfach aus dem Nichts ist mich eine Frau gefragt, wie sie gesehen hat, dass ich dort bin und mein Professor ist auch dort. Und dann hat sie mich einfach aus dem Nichts gefragt, ob ich jetzt irgendwie his special student bin oder irgendwie, also sehr suggestiv. Und ich so gedacht habe, wow, wieso wird man als Frau automatisch irgendwie in so eine Rolle hineindenkt?
Wie hast du reagiert? Weißt du noch?
Ja, ich war zuerst völlig sprachlos, weil ich fand, woher kommt jetzt das? Es kommt einfach aus dem Nichts. Und ja, eben, ich habe es vorher gesagt, ich glaube, ich bin nicht unbedingt die schlagfertigste Person und ich würde sagen, ich bin auch eher introvertiert. Ich brauche dann einmal einen Moment, um meine Gefühle sortieren und überlegen, wie ich das jetzt eigentlich finde. Aber es hat mich natürlich total schockiert.
Findest du, dass wir Frauen müssten anders auftreten, dass so Situationen nicht mehr kommen oder nicht passiert?
Ich denke, was hilft, sind halt Rollenbilder, wo wirklich
also modernere Rollenbilder.
Vorbilder, die man hat, die einem auch zeigen, hey, das ist völlig normal, vielleicht auch mal ein Rollenmodell zu leben, das halt nicht üblich ist oder was auch immer, um den Horizont ein bisschen erweitern und auch die Akzeptanz und das Verständnis zu schaffen.
Sichtbar werden wir im Vormal schnell über das Fachmagazin-Titelseite-Thema geredet. Du hast gesagt, ja, eben die Frauen müssen sichtbarer werden und gleichzeitig sagst du aber, es fällt mir schon auch nicht immer leicht. Mhm. Also wie kommst du da einmal über deinen eigenen Schatten rein?
Ja, eben, also ich würde schon sagen, ich bin eher eine introvertierte Person und es fällt mir selber nicht leicht irgendwie. Vorne ich bin nicht jemand, der sich in den Mittelpunkt stellt, würde ich jetzt einfach mal über mich selber sagen. Aber gleichzeitig denke ich, bin ich auch sehr pragmatisch und denke dann, irgendjemand muss es ja machen. Also es braucht ja die Personen, die sichtbar sind. Mhm. Und ich finde den Namen, wenn man eine Möglichkeit hat, dann sollte man die auch nutzen. Und muss halt, also ich springe da auch über meinen eigenen Schatten, wenn ich das mache. Es kostet halt ein bisschen Überwindung, das gehört dazu.
Du hast jetzt deinen festen Job in Adorf, bei Agroscope. Gibt es irgendwie ein Ziel, wo du sagst, hey, dort will ich hin, oder da ist mir wichtig, da will ich vielleicht noch erreichen? Also, ja, was schwebt davor? Du bist ja noch mega jung.
Ja, ist ein bisschen schwierig, so ganz konkrete Visionen habe ich nicht. Im Moment ist es wirklich so, dass ich für die Forschung brenne, für die Themen, die ich aktuell erforschen kann. Ich möchte das unbedingt ein bisschen ausbauen im Bereich Nachhaltigkeit, Politikmassnahmen auf Food Waste. Und ja, die Forschung vorantreiben und vor allem auch sicherstellen, dass das, was wir erforschen, auch Zugang findet in der Praxis, also dass das auch angewendet werden kann und nicht einfach nur
Forschung bleibt.
Wissenschaftliche Erkenntnisse sind, die dann irgendwelche Wissenschaftler lesen, sondern dass das auch wirklich auch umgesetzt wird und einen Impact hat schlussendlich.
Was wäre so dein Wunsch, wenn du 80 bist, was würdest du gerne retro schauen? Das ist so eine von diesen zwei berühmten Fragen, die man allen stellt.
Etwas, was ich gemerkt habe, was mir in meinem Werdegang mega wichtig ist, ist so ein bisschen, dass ich probiere, soweit es geht, ein Rollenmodell oder auch eine Mentorin zu sein, sofern das geht. Ich betreue auch Studentenarbeiten, also Bachelor- und Masterarbeiten. Und das ist etwas, was mir mega Freude macht. Und wenn ich jetzt so überlege, wenn ich 80 bin, dann hoffe ich, dass ich darauf zurückschauen kann, dass ich wirklich ein Vorbild sein kann für die eine oder die andere Person, sei es jetzt eine Frau oder ein Mann, und so vielleicht ein bisschen einen Impact haben kann.
Jetzt habe ich gedacht, ich bin mega schlau, nehme mal die andere Frage zuerst. Jetzt hast du aber eigentlich die andere Frage auch schon beantwortet, nämlich, was du gerne gehabt hättest oder erfahren hättest oder gewusst hättest mit 20. Mhm. Du hast mir nämlich dort gesagt, dass dir wie so eine Mentorin gefällt hat. Wie, also, kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben?
Ja, ich habe immer so ein bisschen die Karriereseminare mitgemacht, wo es dann so darum geht, wie entwickelt man sich weiter, was sind so die gängigen Tipps und so. Und etwas, was immer wieder gekommen ist, ist so, dass der Tipp, ja, sucht er halt einen Mentor oder eine Mentorin. Und ich habe schon ein paar Mal über das nachgedacht und irgendwie habe ich das Gefühl, oder ich könnte jetzt nicht konkret sagen, wer oder wenn das für mich war. Und das ist manchmal schon etwas, wo ich denke, es wäre irgendwie noch schön gewesen, wenn ich so jemanden hätte, der mich an der Hand genommen hat und ja, vielleicht ein paar Sachen ein bisschen leichter gemacht hätte.
Hast du da gerade etwas Konkretes im Kopf, was dann vielleicht ein bisschen ringer gegangen wäre?
Nein, nicht so konkret, aber ich habe generell das Gefühl, dass so ein bisschen die Sachen, die ich gemacht habe, die habe ich mir meistens selber erarbeitet.
Mhm. Wenn du so jemanden an der Seite gehabt hättest, auch für einen Austausch, dass es ein bisschen ringer gewesen wäre.
Genau, ja. Oder vielleicht auch so das Ganze. Ich finde den ganzen Aspekt Forschung irgendwie schon noch recht schwierig, weil es halt meistens befristete Stellen sind. Es gibt mega wenig, die Leute sind hochspezialisiert. Mhm. Und gerade das ist so ein Bereich, wo ich denke, wäre es mega hilfreich, wenn man ein bisschen Unterstützung hat.
Du probierst jetzt eben selber als Mentorin Gegensteuer zu geben. Was sind so deine Erfahrungen? Wo machst du, wo du sammelst? Das sind Studenten, ja. Die du betreust, ich meine, die sind dir schon dankbar, oder?
Ich habe generell das Gefühl, das ist etwas, wo mir glaube ich, schon noch liegt, so ein bisschen die Leute abholen. Darum habe ich eben auch schon das mit den Mitgliedern Begrüßung gemacht. Mhm. Ich glaube, ich bin jemand, der sehr offen und direkt ist. Und ich denke, das kommt nicht so schlecht an, weil es halt sehr, sehr eine ehrliche Art ist, mit den Leuten zu reden. Und so betreue ich auch meine Studentinnen und Studenten. Und ja, also ich lege auch viel Wert auf gegenseitiges Feedback, dass man eine offene Feedback-Kultur hat und einander sagt, was man vielleicht anders würde wünschen und so. Und ja, ich habe das Gefühl, die Rückmeldungen sind schon eher positiv.
Das ist aber schön.
Ja, das ist schon schön.
Wenn du sagst, ich bin offen und direkt, stossest du manchmal auch Leute vor den Kopf?
Vor den Kopf stossen würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich bin schon recht diplomatisch. Aber ich glaube, ich bin nicht die geduldigste Person und das ist vielleicht schon etwas, was ein bisschen irritierend sein kann, wenn ich dann einmal sehr schnell bin mit Sachen kommunizieren und halt eben auch sehr, sehr ehrlich. Vielleicht würde auch der eine oder andere Filter manchmal schon ein bisschen helfen.
Jetzt muss ich ganz schnell studieren. Nein, ich würde eigentlich gleich nochmal gerne fragen, wenn du jetzt nochmal zurückschaust mit 20, gibt es etwas, wo du da vielleicht gern schon gewusst hättest, du hättest gerne eine Mentorin gehabt, aber gibt es etwas, wo du vielleicht heute ganz anders anschaust oder wo du froh wärst, hättest du es früher schon gewusst? Das ist eine schwierige Frage, gell? Das ist
ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, würde ich irgendetwas anders machen? Und die Antwort ist eigentlich immer nein.
Super, oder?
Ja, also. Ich glaube, das ist schon, ja, eine sehr glückliche Konstellation.
Und solltest du irgendwann, trotzdem du Wissenschaftlerin bist und schaffst trotzdem Kind haben, dann gibst du denen auch etwas anderes mit auf den Weg, oder? Deine Werte, die dir wichtig sind.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, die Werte, die ich damals bei meinen Eltern gelernt habe, die werde ich sicher weitergeben. Und ja, ich finde es mega wichtig, dass man wirklich Selbstvertrauen und den Raum hat, um das zu machen, was man gerne macht. Und ich denke auch, das ist so ein bisschen mit ein Grund, wieso ich nichts anderes würde machen, weil ich einfach die Sachen, die mich interessiert haben, habe ich ausprobiert. Manchmal ist es gut gewesen und manchmal ist es nicht so gut gewesen, aber dann habe ich gewusst, nein, das möchte ich nicht machen, dann mache ich etwas anderes. Und so kann man irgendwie auch selbstbestimmtes Leben leben.
Jetzt haben wir den Kreis eigentlich wunderbar geschlossen, weil am Anfang hast du gesagt, meine Eltern haben mir den Tipp auf den Weg gegeben, mach das, was du gerne machst und bei dem bist du heute noch und das finde ich mega schön. Darum, ich weiss jetzt gar nicht, ob wir da noch etwas zu dir anhängen. Wenn du jetzt nur nicht sagst, ich habe noch ein mega wichtiges Thema, das ich loswerden will. Nein.
Nein, ich glaube, fällt mir gar nichts mehr ein.
Dann möchte ich dir ganz herzlich danken sagen. Ich finde, es war ein sehr spannendes Gespräch gewesen. Ekelforschung habe ich so mal wirklich etwas gelernt darüber. Du mal mich ein bisschen mehr achten in Zukunft. Danke vielmals, Janine Amann, dass du uns aus deinem Leben erzählt hast. Du hast gesagt, normalerweise tust du eher fachlich Auskunft geben, gell? Das war recht speziell für dich.
Ja, ist schon recht speziell, wenn ich mal nicht über fachliche Themen, sondern über mich selber rede.
Dafür hättest du dich nicht so gut vorbereiten müssen.
Ja, das ist auch ein Vorteil.
Danke, dass ihr extra hierher gekommen seid. Live dort in St. Gallen. Danke, hast du dich heim eingeschaltet. Berta und Gamma, die nächste Folge gibt es in 2 Wochen wieder auf deiner Podcast-Plattform vom Vertrauen. Wenn es dir gefallen hat, dann schenke uns doch eine gute Bewertung oder folge uns im Podcast am besten gerade dort, wo du halt los ist. Wir sind auf Instagram, Berta Gamma heisst unser Account. Dort erfährst du auch immer das Neueste. Und wenn die nächste Live-Aufzeichnung ist und wo. Bis dahin, danke, bist du dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal und ganz herzlichen Dank dir, Janine Amann.
Merci vielmals.
Berta und Gamma, der Podcast vom Verein Helvetia spricht. Ermöglicht dank der Lotteriefonds Thurgau St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden, dank der Ernst-Göhner-Stiftung und dem gemeinnützigen Frauenverein St. Gallen. Ein Dank geht auch an die Dr. Fritz-Steiger-Stiftung für Kulturbildung und Wissenschaft, die Steineck-Stiftung, die Metrom-Stiftung, die Ortsbürgergemeinde St. Gallen und die TW-Stiftung zugunsten von kulturellen und sozialen Institutionen. Danke vielmals. Uns gibt es in 2 Wochen wieder, überall wo es Podcasts gibt oder auf berta-gamma.ch. Dort findest du auch alle Gesprächsdaten, zum live dabei sein in einer Aufzeichnung.